In diesen Sonntagen nach dem Erscheinungsfest, da soll das Licht Jesu hell hineinleuchten in unsere Welt. Und ich freue mich, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Allein in dem Namen Jesu kommen wir auch heute zusammen, weil er uns Hoffnung und Zuversicht schenkt. Und nun wollen wir miteinander dieses Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, 53, singen mit den Versen 1 bis 4, 53. Du, unser Herr Jesus Christus, wir wollen dich rühmen und uns darin freuen, dass du alle Macht und alle Gewalt hast, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Wir haben oft den Eindruck, als ob alle bösen Mächte hier ihr Spiel treiben und wir ihnen wehrlos ausgeliefert sind. Und wir haben das auch erlebt in den vergangenen Tagen, wo bei uns in unseren eigenen Handlungen auch so viel Unrechtes dabei war. Da kommen wir zu dir, damit du uns heute Morgen wieder groß wirst als der Befreier und als der Erlöser. Und wir wollen bei dir das niederlegen und auch bekennen, was nicht recht war, es ist uns leid, Herr. Vergib uns und deck das zu mit deiner Vergebung und hilf uns zu einem neuen Wesen und zu einem neuen Leben. Du kannst uns durch und durch erneuern. Du weißt auch, was uns heute Morgen bedrückt, wenn wir an liebe Menschen denken, die leiden, und was wir selber an Sorgen mit uns tragen. Wir wollen das jetzt in der Stille dir sagen. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, Herr, die werden erquickt. Danke dafür. Amen. Wir haben heute einen kleinen Chor, der bei der Allianz-Gebetswoche in Boden angesungen hat.
Das erste Lied, was wir singen wollen, da geht es um die Einsamkeit. Die Einsamkeit, die uns oft schon am Morgen überfällt und die wir dann den ganzen Tag nicht loswerden. Und wir flüchten uns dann oft in Tagträume, aber die kommen der Realität leider nicht sehr nahe. Und der nächste Ausweg ist dann, dass wir zu Freunden gehen, die mit unseren Problemen überhäufen, aber auch die haben nicht all die Antworten auf unsere Fragen parat. Und da frage ich mich dann immer, wie lange wir eigentlich brauchen, bis wir endlich zu Gott kommen und ihm unsere Probleme sagen. Und ich bin dann jedes Mal ganz neu erstaunt, dass Gott eigentlich schon lange mit offenen Armen dasteht und auf mich wartet und dass er mir die Geborgenheit geben möchte.
Ich möchte den Psalm 147 lesen. Das ist ein Gotteslob. Wir sollten ja vielmehr diese Psalmen auch immer wieder betend lesen und als Lobpreis anstimmen. Halleluja, lobt den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ich wollte, dass das auch in so einem Gottesdienst geschieht, auch bei den Kranken, die über die Kassetten mit uns verbunden sind. Er verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes, Muskelpaketen eines Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott, denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segne deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er sendet sein Gebot auf die Erde, sein Wort läuft schnell. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schlossen herab wie Brocken. Wer kann bleiben vor seinem Frost? Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er an keinem Volk getan. Sein Recht kennen sie nicht. Halleluja.
Wenn Gott zu uns redet, dann möchte er ihnen sagen, wie sehr er uns lieb hat. Wenn er in seinen Verheißungen uns was verspricht, dann möchte er uns es ins Herz hineinkritzeln, damit wir es nicht mehr vergessen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Deshalb freue ich mich über Gottes Wort.
I say.
Wir wollen nun das Lied singen, wie schön leuchtet der Morgenstern, 410. Das ist die württembergische Fassung dieses schönen Liedes von Philipp Nicolai, der es gedichtet hat. In einer Pestzeit in Unna in Westfalen, nachts, als draußen die Karren mit den Toten gefahren wurden, hat ja furchtbar diese Pest immer diese Städte geschlagen, wo ein großer Teil der Bevölkerung starb. Und Philipp Nicolai hat dieses schöne Lied gedichtet vom aufgehenden Morgenstern. Und das ist das schöne Lied, das zu Epiphanias, zur Erscheinungsfestzeit gehört. Wir singen die Verse 1, 2 und 4. Als Predigtext heute Apostelgeschichte 16, Vers 9 bis 15, wie das Evangelium durch den Apostel Paulus nach Europa kam, nach Philippi. Die Gemeinde in Philippi kennen wir dann auch noch besser durch den Brief an die Philipper. Und man müsste dann eigentlich so miteinander jetzt auch noch den Philipperbrief lesen, um ein ganzes umfassendes Bild zu haben. Es fängt damit an, dass Paulus in Troas eingetroffen war, einer Küstenstadt Kleinasiens, der heutigen Türkei. Und Paulus sah eine Erscheinung bei der Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Vermutlich sah auch eine Gestalt in einer mazedonischen Nationaltracht, die immer winkt, einen Hilfruf ausstößt. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da, und sie nötigte uns. Sie kennen sicher das Buch von Stefan Zweig, von den Sternstunden der Menschheit. Es ist interessant zu lesen, weil da Stefan Zweig zeigt, wie große geschichtliche Abläufe oft durch ganz kleine Dinge beeinflusst wurden. Etwa durch eine Frau, die unerlaubt natürlich an einer Tür lauscht und das, was sie hört, allen bekannt macht. Und dann läuft plötzlich die Geschichte in eine andere Richtung. Oder wie ein General Napoleons in der großen Schlacht von Waterloo nicht auf den Rat seiner Offiziere hört, welcher General tut das schon, und stur bei seinen Befehlen bleibt, die ihm Napoleon gegeben hat. Und dadurch hat Napoleon nicht nur die Schlacht von Waterloo verloren, sondern die Herrschaft über das vereinigte Europa. Sternstunden der Menschheit, kleine Dinge, die hatten riesenhafte Auswirkungen. Wenn wir das Wirken Gottes ansehen, dann ist alles noch viel kleiner und winziger. Gottes Tun geschieht im Verborgenen. Denken Sie an die Geburt Jesu in Bethlehem. Wer hat schon davon gewusst? Nur diese Magier aus den fernen Landen, die kamen her, denen hat es Gott gezeigt. Aber die Bürger von Jerusalem ahnten von dem Ereignis nichts. Überhaupt, das ganze Wirken Jesu, auch sein Sterben geschah unbeachtet. Hat nicht viel Aufsehen erregt. Und mir geht es jetzt heute Morgen darum, dass wir merken, dass das, was Gott tut, unserem Auge gar nicht sichtbar ist oft, aber eine große, riesenhafte Auswirkung hat auf die Geschichte dieser Welt. Als Paulus damals nach Europa kam, schrieb man das Jahr 50 nach Christus, nur zählte man damals noch anders. Man zählte damals nach der Gründung Roms, aber das Jahr 50 nach der heutigen Zeitrechnung war ein bedeutsames Jahr. Da wurde die Stadt Köln gegründet, bekam Stadtrechte. Rom hatte über 1 Million Bürger zum ersten Mal. Ein Germanenaufstand am Rhein wurde abgewehrt. Die Araber fielen in Äthiopien. Ein große historische Ereignisse. Viel, viel bedeutsamer als all das war, dass Paulus nach Europa kam und Europa ein christlicher Kontinent wurde. Das Evangelium kommt in den Kontinent Europa. Und es geschieht ganz klein, unbeachtet. Mit 3 Freunden geht Paulus hinüber Niemand merkt das. Wir sollten aufpassen, weil uns immer wieder so arg die Nachrichten in den Zeitungen, im Fernsehen bewegen. Was ist heute los? Was ist wieder passiert? Wie wird das morgen sein? Die großen Dinge, die wirklich großen Dinge, die sehen wir kaum erst, wenn uns Gott die Augen dafür öffnet. Wenn man einen Blick dafür hat, auf das Kleine. Und das Kleine passiert bei Ihnen. Das Kleine, aus dem Gott Großes machen will. Ich möchte jetzt zuerst darüber reden, wie Gott das macht. Seine großen Schritte, wie Gott das macht. Paulus war in Troas in seinem Quartier mit seinen drei Freunden, Silas, Timotheus und Lukas. Warum wir das wissen? Weil Lukas hier plötzlich mit wir erzählt. Dann ist er dabei. Und Silas und Timotheus, das wissen wir ja noch, nachher aus der Inhaftierung, als Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi eingesperrt sind, da waren die in Troas und offenbar kann Paulus nicht schlafen. Sie kennen doch solche Nachtstunden, wo man grübelt. Was grübelt denn Paulus? In den Versen vorher wird es beschrieben, Gott hat ihm viele Pläne zerschlagen. Paulus wollte ja, man sieht das, wenn man die Karte noch einmal studiert, mit den Reiseplänen des Paulus, hinauf an die Schwarzmeerküste, die sehr besiedelt und fruchtbar war, in der damaligen Zeit eine bedeutende kulturelle Landschaft. Und dann heißt bloß da, der Geist Gottes wehrte es mir. Da waren offenbar Hindernisse aufgebaut. Und wir kennen das ja so gut, wenn uns was aus der Hand geschlagen wird. Es macht auf einmal seine Reiseroute einen großen Bogen nach Westen. Und dann steht er plötzlich an der Meeresküste und sagt, was tue ich da in Troas? Unruhig fragt er, was will Gott mit mir? Und dann hat er die Erscheinung. Nun sagen wir ja nun, so eine Erscheinung, die könnte doch ein Zeichen Gottes sein. Ich weiß nicht. Wir träumen ja auch sehr viel und aus meinen wirren Träumen bin ich froh, dass ich nicht den Willen Gottes ergründen muss, denn da wäre ich so ratlos wie vorher. Also so eine Erscheinung kann uns ja auch mehr verwirren, wenn man so eine Gestalt sieht. Ist das von Gott oder sind das nur meine wirren Gedanken? Da kommt interessanterweise gleich die Bemerkung, dass Paulus und seine Begleiter gewiss waren, dass Gott sie dahin gerufen hätten. Wie kriegt man denn so eine Gewissheit in der Lebensführung? Ja, schön, wir wissen auch so genau, wo Gott uns haben will. Ich möchte Ihnen einen Tipp geben, den Sie durchweg durch die Apostelgeschichte beobachten können. Sie können die Führung Gottes nicht nach Ihren Gefühlen beurteilen. Ihre Gefühle trügen Sie. Man hat mal ein Hochstimmungsgefühl und dann ist man wieder im Keller. Hängt ja ganz ab, wie wir gefespert haben oder wie unsere Körperschmerzen gerade liegen. Die Gefühle, die sind so in Schwingungen. Es steht da, wir waren gewiss. Sie haben miteinander drüber geredet und geforscht und gebetet. Zu uns kommen oft in der Arbeit christliche Fachkräfte, international junge Leute, die sagen, Gott hat mich berufen. Und wenn wir sie fragen, mit wem hast du drüber geredet, dann sagen die mit noch niemand. Sag, geh zurück, sprich mit einem Leiter drüber, sprich mit einem Seelsorger. Ob der auch der Meinung ist, das ist von Gott. Es könnte ja nur deine Abenteuerlust sein, deine Tourismussehnsucht. Und das trägt nicht durch im Dienst für Gott. Wir sollten mehr mit anderen uns besprechen, wenn wir die Führung Gottes erkennen wollen. Was will er denn von mir? Und dann sollte die Führung, die wir meinen zu sehen, ja immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wahrscheinlich haben sie miteinander die Prophetenschriften gewälzt und das war ja dem Paulus schon lang wichtig. Wenn es dort steht, vom Licht der Heiden, dass bis zu den Inseln das Evangelium getragen werden soll. Und plötzlich ist ihm klar, Europa, Europa, was hat Gott in diesem Europa gewirkt? Dieser kleine Schritt begann damals mit Menschen, die hörten auf die Führung Gottes. Und ich will das so sagen, wenn Sie anfangen zu fragen, Herr, was willst du? Und sich beraten mit anderen, die Ihnen vom Geist Gottes her Weisung geben können, dann kann Gott Großes tun. Mit Menschen, die er lenkt und führt. Beim Saulus hieß es ja schon bei der Bekehrung, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ein Werkzeug, das Gott erst zubereitet und dann benutzt und dann in die Hand nimmt. Und das ist doch unser aller Wunsch. Gott soll uns benutzen. Aber wir müssen hören, fragen, Herr, was willst du? Das können ganz gute Zeiten in Ihrem Leben sein, wenn Ihre Pläne ins Wanken kommen. Wenn Gott Ihnen Dinge aus der Hand schlägt, dann fragen Sie, Herr, was willst du? Und das ist auch schön, wenn wir miteinander drüber reden können, fragen nach dem Willen Gottes. Und dann werden Sie gewiss. Und das steht da, gewiss, dass uns Gott dorthin gesandt hat. Sie kaufen ein Ticket für Schiff und dann fahren Sie hinüber nach Mazedonien. Gewiss, dass uns der Herr dahin gerufen hätte. So wie wir am Silvesterabend sagen, wir sollen nicht Leute sein, die immer einen Schritt vorwärts und einen Schritt rückwärts gehen, sondern unsere Wege sehr zielsicher vorwärts gehen. Das können wir nur tun, wenn uns der Herr Klarheit gibt, wohin er uns sendet. Jetzt möchte ich was Zweites an diesem Abschnitt beobachten. Am richtigen Platz ist Paulus, am richtigen Platz. Es kamen ihm bestimmt Zweifel, als er durch die Straßen von Philippi ging. Seinem Gefühl nach hätte er sagen müssen, ich bin falsch hier. Da steht ja, eine Kolonie war das. Was ist das, Kolonie? Das war eine römische Soldatensiedlung. Ich weiß nicht, wie weit Sie noch Ihre Geschichte kennen. In Philippi war 42 Jahre vor der Geburt Christi eine bedeutsame Schlacht gewesen. 3 Kilometer vom Zentrum weg. Die Cäsarenmörder, Cassius und Brutus, kämpften gegen den späteren Octavian, den Augustus, der dann siegte. Und Reste des alten besiegten Heeres wurden in Philippi angesiedelt. Es war also durch und durch eine römische Stadt. Im Grund fühlte man sich in Philippi wie in Italien, las ich vorhin noch im Bibellexikon. Also das war eine Stadt, wo Paulus sagte, aber wie kann ich denn das Evangelium hier predigen? Paulus ging ja mit Vorliebe zuerst in die Synagoge und in Philippi gab es gar keine Synagoge. Da waren ja die Glaubensbrüder. Er war doch Jude, die er kannte, die das Alte Testament kannten, die auf den Messias warteten. Und in Philippi geht er durch die Straßen und fragt, wo gibt es eine Synagoge? Dann lachen die und sagen, hier gibt es keine Juden. Und Paulus kommt sich ganz fremd vor. Paulus hat ja auch die Berufung gehabt, vor Königen und Kaisern das Evangelium zu vertreten. Er war ja unerschrocken und er hat sicher immer gedacht, wann kommt die große Aufgabe auf mich zu? Es mag es bei uns auch sein, dass wir manchmal groß planen, ich möchte für Jesus etwas Großes wirken. Verachten Sie die kleinen Dienste nicht. Paulus geht hinaus ans Wasser und das war bei Juden dort eine Sitte, wo sie keine Synagoge hatten. Dann saßen sie am Wasser, so wie es heißt im Psalm 137, an den Wassern von Babylon saßen wir und weinten, wo sie die Harfen an die Zweige der Bäume hingen. Und Paulus sagt, vielleicht gibt's doch noch ein paar Beter. Und da sind Beter. Und er reiht sich in diesen kleinen Hauskreis ein. Und da ist Jesus gegenwärtig. Die Geschichte des Evangeliums in Europa begann so unscheinbar und schlicht. Und man darf das nie vergessen. So einfach ist das. Ein paar Leute und Jesus ist plötzlich mitten unter ihnen. Europa wurde ja nachher ein christlicher Kontinent, sagt man, und dann hat Konstantin auf die Schilder seiner Krieger das Kreuz malen lassen und dann wurden die großen Kathedralen und Dome errichtet. Ich habe den Eindruck, in unseren Tagen, wenn diese großen Kirchen sich entleeren und Menschen der Kirche den Rücken kehren, dann sind das wieder diese kleinen Hauskreise, wo Jesus anfängt, wie einst, als das Evangelium nach Europa kam. Die Sache Jesu ist dann nicht verloren. Es mag ja sein, dass das eben doch eine ganz dunkle Fehlentwicklung war in Europa, als die Herrschenden das Christentum dann nahmen als ein Mittel ihrer Herrschaft und das immer wieder vermengt haben. Jesus will nicht vermengt sein mit den Reichen dieser Welt. Wir sollten das deutlich auseinanderhalten. Das Königreich Jesu und die Herren dieser Welt. Es wird eine Schicksalsfrage Deutschlands sein, nicht die Wiedervereinigung, sondern die Frage, ob unser Volk Jesus findet. Unser Volk mit Jesus lebt. Die kleinen Versammlungen waren so bedeutsam. in dieser Kolonie Philippi, in dieser Stadt, ist Paulus mittendrin. Und das Evangelium greift, Menschen kommen zum Glauben. Mein letzter Punkt, das Wunder geschieht. Das Wunder geschieht. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Da war Lydia, eine Purpurkrämerin. Bei Krämerin meinen Sie, das sei so Tante Emma gewesen. Nein, nein, das war eine noble, wohlhabende Dame, eine Boutiquebesitzerin. Und ein Pfund Wolle, Purpurwolle, kostete weit über 1000 Mark. Also, die hat mit Juwelen und Diamanten gehandelt. Drunter ging's nicht. Purpur war das teuerste, das man damals hatte, bei der ganzen Ader Textilien. Und diese Lydia war eine Frau im Wirtschaftsleben der Stadt geachtet. Und jetzt achten Sie drauf, sie kam aus Thyatira. Lesen Sie es nach in den Lexikas. Thyatira war die Purpurstadt des Altertums. Die kam aus Kleinasien. Ja, was tut denn die Frau da drüben? Sie kam aus Thyatira, dann stammt sie von dort. Das ist ja auch keine Jüdin. Sie war wahrscheinlich Jüdin geworden. In ihrer Sehnsucht nach Frieden mit Gott. Sie hat die Religionen studiert. Und ihr Herz kannte keinen Frieden. In Thyatira kam sie mit der Synagoge in Berührung. Sie wurde Glied der jüdischen Gemeinde, kam als Proselytin nach Philippi. Dort gibt's wieder keine Synagoge. Dann sucht sie Beterinnen. Und sie hat das Gesetz Gottes. Das ist schön, wenn man das Gesetz Gottes hat. Sie kennt den Willen Gottes. Und was tut Paulus dort in Philippi? Stand ja vorhin da im Vers 10. Nicht nur gewiss, dass er nach Philippi berufen sei, ging er dorthin nach Europa, sondern er war auch gewiss, dass uns Gott berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Die Christen haben sicher viele Pflichten in der Welt. Sie müssen gute Staatsbürger sein und ehrliche Leute und liebe Kameraden und gute Familienväter und viele, viele Dinge. Aber eine Pflicht, die überragt alles noch. Das andere ist fast das Selbstverständliche. Dass wir dieser Welt das Evangelium predigen müssen. Was ist das Evangelium? Die Nachricht, Jesus, der Gottessohn, lebt. Und er starb für deine Sünde. Es war doch damals genauso weltfremd wie heute. Mensch, das wollen doch die Leute nicht hören. Das interessiert doch niemand. Und erst diese Geschäftsfrau, Lydia, sie war eine Frau, die ganz selig werden wollte. Die weiter dachte nur als an Berufserfolg und an gute Stellung. Und genauso war es ja mit dem Paulus gewesen, als er vor Damaskus Jesus begegnet war. Und er Gnade erlebt hatte, Vergebung, Heilung seiner Schuld. Und er begriffen hat, Gott nimmt mich an und ich darf mit Jesus leben. Wie hat er später im Philipperbrief an diese Gemeinde geschrieben? Selbst wenn ich sterben muss, Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Seine ganze Leidenschaft war, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Seine Gotteskraft. Die selig macht, die daran glauben. Obwohl ja viele dieses Evangelium von sich abgeschüttelt haben, auch zur Zeit des Paulus. Aber das Wunder geschah bei der Lydia, dass plötzlich ihr Herz aufgeht. Jetzt denken Sie nicht irgendwas sentimental, gefühlvolles, sondern das heißt doch, sie sagt in ihrem innersten Ich, nicht ich bin der Mittelpunkt meines Lebens, sondern ich möchte Jesus dienen. Vielleicht hat das Paulus ihr so erklärt, wie er es einen Philipperbrief gemacht hat, wie Jesus sich entäußert hat, unser Knecht wurde und nahm Knechtsgestalt an. Darum hat ihn Gott erhöht. Er will in deinem Leben regieren und bestimmen, und dein Herr sein, die Lydia nahm Jesus an. Sie wurde gläubig. Wissen Sie, was Europa heute braucht? Europa braucht Jesus. Klare Entscheidungen für Jesus. Das bewegt mich in diesen Tagen. Weil alle politischen Lösungen am Ende wieder in große Not führen können. Unser Leben wird erst erneuert, wenn Jesus Christus, der Gottessohn, das Licht hereinbringt, das helle Licht des Evangeliums. und wir unseren Weg erkennen, wissen, wem wir gehören und wissen, was wir zu tun haben, wenn Christus uns erleuchtet. Bei der Lydia geschah ja auch diese Revolution der Neugeburt, eines neuen Lebens und eines neuen Wesens. Wir lesen da, wie sie plötzlich Gastfreundschaft übt. Wahrscheinlich hat sie ein großes Haus gehabt und nun lud sie ein. Lassen Sie mich nochmal eine Brücke schlagen zum Philipperbrief. Wie Paulus das dort beschreibt, ist interessant, wie das alles zusammenhängt. Er sagt, mit keiner Gemeinde hat er so eine enge Gemeinschaft gepflegt im Nehmen und Geben, im Austauschen auch der kleinen Liebenswürdigkeiten, wie mit der Gemeinde von Philippi. Und ich behaupte, die Lydia, die war eine Frau, weil sie Geschäftsfrau war, splendid und nobel, großzügig, modern, solide. Die war eine Frau, die hat leben können, hat gesagt, lass das. Das, was sie vorher mit Geld tat, das war plötzlich um Jesu willen, das, was sie erfüllt hat. Und das hat die Gemeinde von Philippi angesteckt. Da war Format drin. Und Paulus hat sich mit dieser Gemeinde ganz besonders verbunden gewusst. Und er wohnte dort. Ihm war es wohl dort in dieser Gemeinde. Sie ließ sich taufen. Sie macht das öffentlich, sofort bekannt. Und sie sagt nicht, ich kann das mir nicht leisten, sondern sie möchte, dass das Äußere und das Innere sofort übereinstimmen. Sie will es vor allen Menschen klar machen, dass in ihrem Leben alles neu geworden ist, weil sie eine Jüngerin Jesu wurde. Ich habe am Anfang begonnen mit dem Kleinen, wie Gott solche Dinge wirkt. Jetzt geht mir es wieder um die kleinen Linien ihres Lebens. Wenn Sie in Ihrem Leben Jesus Raum geben, hören, dann können große Bewegungen beginnen. Was ist aus dieser Bewegung des kleinen Hauskreises von Philippi geschehen? Nicht so, dass die Zeitungen davon Notiz genommen hätten. Das ist nicht nötig. Sondern in den Augen Gottes ist das groß. Das Wichtigste, was heute geschehen kann. Menschen nehmen Jesus auf, lassen sich von ihm führen und gehen den Weg, den er sie haben will. Es wäre schön, wenn es auch bei uns solche Zeichen des neuen Lebens geben würde, wenn wir uns öffnen für die großen Taten, die unser Herr heute bei uns tun will. Amen. Dann singen wir noch einmal vom Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, 53, jetzt die Verse 6, 7 und 8.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir brauchen dich. Wir sind auch solche stolzen Leute, wie damals diese europäischen Bürger von Philippi, die dich nicht brauchen. Und wir haben dich oft abgewiesen, unser Leben in der eigenen Kraft gemeistert. Und doch leben wir allein von deiner Begnadigung. Wir brauchen täglich vielmals deine Hilfe, deinen Beistand, deine Rettung. Und vielen Dank, dass du uns das dauernd gibst und dass das die Mitte unseres neuen Lebens wird. Wir denken jetzt auch an alle, die leiden müssen und die verzagt und mutlos sind, dass sie doch erfahren, wie du die Hand nach ihnen ausstreckst, ihnen jetzt Frieden geben willst und sie ruhig machst und wie wir geborgen sein können in deiner Nähe. Wir bitten dich, Herr, dass dein Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird, aber dass doch in Europa die vielen Menschen auch, die deinen Namen tragen, erkennen, was du ihnen schenken willst. Dass das nicht nur eine äußere Fassade unseres Lebens bleibt, sondern dass wir dich, den Herrn, aufnehmen, mit dir leben und mit dir die Ewigkeit erben. Wir möchten dir danken, dass du selbst auch uns in aller Schwachheit und mit aller Fehlerhaftigkeit, wie wir dir dienen, gebrauchst, dass du unsere kleinen Kreise segnest. Wir möchten dich bitten für all die Veranstaltungen, die auch in der nächsten Woche stattfinden, für alle Besuche und Gespräche, die geführt werden, dass du dadurch wirkst und Menschen begegnest und das Wunder schaffst, dass der Riegel vom Herzen zurückgeschoben wird und Menschen dich aufnehmen. Erneuere deine Gemeinde, auch besonders hier in Europa, in unserem Land und auch bei uns, dass alles Leben von dir durchdrungen und gewirkt wird. Das bitten wir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singe noch den Vers 5 vom Lied 412, weil die Epiphaniaszeit eine Zeit der Weltmission ist. Der Blick geht hinaus, wie das Licht in die Völkerwelt kommt. Und so wollen wir diesen fünften Vers auch noch singen vom Lied 412. Jetzt gibt's die neuen Notizenzettel, die bis zum April reichen. Die brauchen Sie jetzt. Nehmen Sie die mit, wenn Sie es nicht an Ihrem Platz haben, damit Sie informiert sind. Ich möchte Sie besonders auf diesen wichtigen Abend mit Philipp Matthäus Hahn hinweisen. Dienstag in 8 Tagen, schon um 19 Uhr. Ist nur eine Stunde. Herr Pfarrer Lothar Bertsch kann das eindrücklich und anschaulich zeigen, was für ein genialer Mann der Philipp Matthäus Hahn war. Aber das steht jetzt alles auf dem Notizenzettel, dass an einer Stelle eine halbe Zeile ausgefallen ist. Das ist meine Schuld, ich habe selber getippt. Und ich habe da so eine zuverlässige Kraft, dass meine Frau die Korrekturen lesen kann. Und die hat mir es gezeigt, ich habe es rausgemacht und wollte den neuen Text noch reinschreiben. Da gehört bloß noch rein, dass man an der Stelle, wenn Sie es merken, dass man auch vertraulich und anonym dort um Hilfe und Rat nachsuchen kann. Also an der Stelle, wo was fehlt, das sehen Sie dann, jetzt gucken Sie es interessiert durch. Prima, das wollte ich auch nur. Deshalb habe ich es gemacht, könnte ich sagen, wenn ich Sie anlügen wollte. So. Heute Abend ist der Abschluss der Allianzgebetswoche in der Stiftskirche. Es ist so wunderschön, wenn die bibeltreuen Christen der Stadt zusammenkommen. Zum Gebet in dieser Woche und jetzt auch noch einmal zum Abschluss heute Abend um 18 Uhr aus den verschiedenen Gruppen und Kreisen, Freikirchen am Anfang des Jahres. Ich möchte Sie dazu einladen. Wir haben hinten ausliegen den Prospekt zu der Michelsberg-Freizeit über die Fasnachtstage. Das hat immer wieder ein klein wenig durcheinander gegeben in den vergangenen Jahren, wenn wir das eingeschränkt haben mit der Teilnahme. Wir haben diesmal gesagt, wir freuen uns an allen, die teilnehmen. Alle dürfen mit, wo sie wohnen, wo sie sind, herzlich willkommen. Ich möchte es nur unsere Gemeinde sagen, da gab es so Spezialisten, die haben sich dann immer am Schluss angemeldet und gesagt, das klappt noch. Das können wir Ihnen nicht versprechen, sondern es geht dann einfach so, bis es voll ist. Dass Sie frühzeitig den Zettel mitnehmen und wir freuen uns sehr, wer mitgeht. Wir haben noch die Skifreizeit für junge Erwachsene im Februar. Das ist so ein violetter Prospekt, der liegt hinten auf dem Simsen auf. Skifreizeit junger Erwachsener, da liegt auch der Brief von der Frau Martina Bastian, die so lange in der Zentralafrikanischen Republik war und jetzt in der weiteren Ausbildung und Mission steht. Und da hinten auf dem Simsen, also nicht auf der Ablage, sondern auf dem Simsen, liegt auch ein Heft, das der Oberkirchenrat herausgegeben hat. Da habe ich 50 Stück hingelegt. Das ist eine Schrift für Leute, die unheilbar krank sind, wie man so sagt. Es sind hauptsächlich Glaubenszeugnisse von Menschen, die mit der Krebskrankheit, mit ihrem eigenen Leben sich auseinandersetzen und davon reden, wie sie das erfahren. Die können sie mitnehmen, wenn sie das auch wieder an Menschen weitergeben, ob es sie nun selber betrifft oder ob sie das bei einem Besuch jemand weitergeben. Das wäre mir wichtig. Sonst lassen Sie sie lieber dort liegen, sondern nur dort, wo Sie sagen, ich brauche das, weil ich einem Menschen helfen will, mit seiner persönlichen Not hier fertig zu werden und eine Klärung des Glaubens zu geben. So, die anderen Ablagedinge, die sehen Sie und nehmen Sie dann mit. Das Opfer heute ist für Sibylle Johnson, unser Gemeindeglied, die als Missionarin in Japan lebt. Und der wünschen wir auch mit ihrem Mann, dass sie das erfahren darf in den kleinen Kreisen, die es dort in Japan gibt. Dieses reiche Volk, das uns Deutsche momentan an der Börse leer kauft. Japan braucht Jesus. Und darum ist so wichtig, dass wir unsere Boten dorthin schicken. Unsere Evangeliumsboten. Und wir wollen hinter dem Dienst von Sibylle Johnson und ihrem Mann stehen. Und nun bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.